Wir kommen dem Matthäusevangelium zum zweiten Kapitel. Ich lese uns bis Vers 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Man sieht jetzt ganz einfach, wie Gott sein Sohn jetzt langsam aber sicher uns immer mehr vorstellt. Und was mich natürlich hier höchst erstaunt hat, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn man unseren Text ansieht, in Vers 3, wo es heißt, der König Herodes erschrak, als er hörte, dass der Messias, der König Israels, dass jetzt der Erlöser kommt. Das Einzige, was mich völlig verwundert hat, und ganz Jerusalem mit ihm. Warum sind die erschrocken? Und da siehst du etwas, obwohl Gott alles vorbereitet hat. Er hat ja ein paar Jahrhunderte die Propheten schweigen lassen. Also da war keine prophetische Offenbarung, um alles vorzubereiten auf den Höhepunkt. Wir werden es ja sehen dann, dass eben Johannes der Täufer als der Letzte des Alten Bundes, also letzte Prophet des Alten Bundes, der Herr Jesus ankündigt. Und man sieht hier eigentlich, und das ist auch wichtig, was wir heute betrachten möchten, eigentlich wollten sie ihn nicht. Schon interessant. Man will ihn nicht. Das hat mich schon erschüttert. Das auserwählte Volk, das eigentlich auf den Messias wartet, brennend und so war es immer. Sie waren jetzt im Zustand, wo sie ihn gar nicht wollten. Und das ist auch der Punkt, wo nachher der Schrei kommt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und genau das ist auch das, was uns heute bewegt. Und zwar, ich möchte zuerst den Text nochmal kurz durchgehen, bevor wir dann auf den zentralen Punkt kommen. Diese Weisen, das sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, vom Griechischen her wird es Magier heißen. Man vermutet, dass es Leute waren, die in Babylon zu diesen Weisen gehört haben, und zwar zu der Gruppe um Daniel, die auch wussten, dass hier ein Erlöser in Israel kommen sollte. Also es sind einfach Leute gewesen, die der Sterndeutung kundig waren und es darf man das natürlich nicht gleich auf die okkulte Schiene schieben, wie bei uns die Horoskope, sondern also man vermutet stark, dass das Leute waren, die hier aus der Umgebung von Daniel kamen. Und sie kommen nach Jerusalem und sie sehen natürlich diesen Stern, gell? Und das ist wieder das, was im 4. Mose 24, 17 geschrieben steht, der Stern wird erscheinen, wir lesen das nachher noch. Also da siehst du, Gott hat alles vorbereitet in einer wunderbaren Art und Weise, um auch hier Bethlehem spielt eine ungeheure Rolle in der Heiligen Schrift. Man denke bloß an David, man denke an alle diese Leute, wo Bethlehem hier als Hintergrund hattet. Und er sagt klipp und klar, jetzt kommt der Herrscher. Und das Volk wollte ihn eigentlich nicht. Und Herodes, ein Heuchler, sagt dann relativ einfach, ja, sag mir genau, wo er ist, dass ich ihn anbeten kann. In Wirklichkeit wollte er ihn nicht anbeten, sondern umbringen. Das war keine Frage, das sieht man ja nicht. Und das ist das Böse, was hier passiert. Und interessant ist, der Stern geht vor ihnen her. Ich habe jetzt Bücher schon gelesen. Wie ging das mit dem Stern? Man kann es nicht erklären. Gott hat es gemacht auf seine Art und Weise. Es gibt viele Dinge, die kannst du wissenschaftlich nicht erklären, weil Gott außerhalb dieser Gesetze, auch, ich sag's mal so, der Schwerkraft und alles mögliche ist. Der Jesus konnte über den See Genezareth laufen wie auf der Straße. Und genauso ist es für Gott überhaupt kein Problem, einen Stern vor den Weisen hergehen zu lassen, bis er genau über dem Geburtsort stand. Und dann, wie wir das nachher sehen, geschieht eben diese Huldigung, diese Anbetung. Und Gott macht das alles schon so perfekt mit den Stoffen, wie wir das nachher sehen, dass man einfach sieht, hier beginnt jetzt Gott seinen Sohn systematisch zu offenbaren. Aber wo ich den Akzent drauflegen will heute, ist eben diese große Aussage, wo ist der neugeborene König der Juden? Und zwar, es spielt eine riesige Rolle. Das Wort König in Bezug auf den Herr Jesus ist nicht nur ein Titel, sondern das ist ein Programm. Und da hat Gott ein Programm für uns Menschen. Und wenn man das sich jetzt einmal näher ansieht, dann vielleicht versteht man auch, warum diese Leute hier nicht wollten, dass er kommt. Und zwar, ein König hat immer eine entscheidende Art und ein entscheidendes Merkmal, und das ist, dass er herrscht. Und darum schreien sie dann, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. König heißt immer Herrscher. Und jetzt stellt Gott seinen Sohn in der Schrift ihre fast extremer und überdeutlicher Art und Weise als König dar. Ich möchte die Stelle vorher lesen, bevor wir dann in der Matthäus tiefer einsteigen, und zwar Offenbarung 19, Vers 16. Hier haben wir etwas, und das ist eine typische biblische Steigerungsform. Zum Beispiel, wenn im Alten Testament das Allerheiligste steht, dann steht da zweimal Heiligtum. Das heißt, das ist die höchste Steigerungsform, die es gibt. Also das Totale. Und da wird der Herr Jesus beschrieben in Offenbarung 19, Vers 16, und da heißt, er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wisst ihr, jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Gott zeigt im Matthäusevangelium sofort, sein Sohn, der Messias, ist nicht nur das, was Israel erwartete, ein Befreier von den, ich sag's einmal, Plagen und von dem Joch der Römer, das ja ganz schön heftig war, sondern er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das heißt ganz einfach, er sagt hier, wenn der Erlöser kommt, er wird nicht nur der Erlöser sein, Matthäus 1, 21, der uns rettet von den Sünden, sondern er wird gleichzeitig mit der Erlösung etwas erheben, das für uns Gläubige eine ungeheure Bedeutung hat. Er erhebt seinen Herrschaftsanspruch. Und das ist das, was man nicht hören will. Ich habe das einmal gepredigt in Nürtingen, gleich am Anfang. Und interessant war, den Bruder habe ich jetzt auf der Freizeit in Bad Teinach wieder getroffen. Und dann kommt einer von den zwei Söhnen, von dem Bruder, der mir schon lang ein treuer Begleiter war, kommt einer der Söhne auf mich zu und sagt, ich glaube, es war sogar der Sohn, wo jetzt auch in Bad Teinach war, und sagt zu mir, er hat es noch nie gehört, dass man sich einmal Jesus unterwerfen muss. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das Evangelium hat immer mit dem zu tun. Nicht nur, dass er mir die Sünde abnimmt, dass er mich wäscht in sein Blut, sondern immer der Gedanke Unterwerfung. Immer der Gedanke, er ist der König und ich bin nur letztendlich einer seiner Untertanen. Und wenn er hier sagt, König der Könige und Herr der Herren, dann ist das ein Absolutum, wie man es ganz selten findet. Das ist das Höchste. Und jetzt kommen wir zum ganz, ganz zentraler Punkt vom Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes des Vaters, dass wir Gläubige uns dem Sohn vollständig unterwerfen. Wie dem König, wie dem Herrn der Herren, absolut. Und drum sagt der Paulus, Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, jetzt kann man natürlich wieder das wunderbar auslegen, wunderbar drüber reden. Man kann das auswendig kennen von der ganzen Schrift her. Aber das zentrale Problem ist immer, dass man es tut. Dass man es wirklich tut. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt. In Offenbarung 15, Vers 3 geht's noch mehr in die Tiefe. Dort heißt es, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Also das Lied des Lammes und das Lied Moses. Und das ist jetzt hochinteressant, was sie singen. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Du König der Heiligen. Also wiederum der Gedanke, er ist der König der Heiligen. Wir werden nachher eher den Akzent drauf legen, er ist der König Israels. Aber er ist natürlich in erster Linie der König der Könige, der Herr der Herren. Er ist der König der Heiligen und er ist der König Israels. Er ist der König in jeder Beziehung. Und in Jeremia 10, Vers 7, da ist natürlich dann das gemeint im tausendjährigen Reich, wo es dann vollkommen real sichtbar auch für die ganze Welt sein wird. Und da sagt die Bibel eigentlich sehr, sehr einfach, wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Spätestens im tausendjährigen Reich wird er allumfassend der König dieser ganzen Welt sein. Und jetzt geht die Bibel immer spezifischer vor und sagt in Johannes 18, Vers 36 und im Folgevers etwas Ungeheures. Da sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Es ist interessant. Das ist ja im Endeffekt die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes, wo der Herr Jesus seine irdische Königsherrschaft noch nicht angetreten hat. Jetzt in der dritten Erscheinungsform, heute, ist er König der Heiligen. Er ist König in unserer Herzen. Aber damals war er noch nicht der König, der die Herrschaft da tritt. Und darum sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dieses Reich ist verborgen. Das erscheint nur als Erscheinungsform. Zum Beispiel, wenn er da ist, der König, dann erscheint er auf dieser Welt. Aber das Reich selber ist ein Reich aus der Transzendenz, das ist ein Reich aus der himmlischen Welt. Es hat viele Erscheinungsformen und das mündet dann am Schluss wieder, dass er im Himmel der König, der Könige und der Herr der Herren ist. Und ich denke, es ist ein zentraler Punkt, auch wenn man jetzt heute sieht, was bei uns auch hier endzeitlich sich abspielt und was auf dieser Welt geht, dann muss uns immer klar sein, wir gehören zum Reich, das eigentlich nicht zu dieser Welt gehört und das nächste Mal auf dieser Welt sichtbar wird, wenn das tausendjährige Reich ist. Aber auch dort, das ist auch interessant, unterwerfen sich nicht alle dem König, sondern endgültige Königsherrschaft übt er erst aus, wenn wir bei ihm im Himmel sind und dann hast du praktisch eine Unterwerfung. Dabei muss ich sagen, es ist nicht er, der nicht bereit ist, die Königsherrschaft auszuüben, sondern die Leute unterwerfen sich ihm nicht hier auf der Erde. Wir wissen ja zum Beispiel vom tausendjährigen Reich, dass zum Beispiel Ägypten nicht hingeht, um nach Jerusalem zu gehen, um ihm zu huldigen und dann sperrt er ihnen der Regen. Also diese Dinge sind ja bekannt. Aber dann im Himmel, dann wird das Volk, das ihm hier dient, ihn als Herr der Herren und König der Könige vollständig anerkennen. Und Hebräer 1, 6, auch eine sehr wichtige Stelle über das Königtum Jesu Christi, da sagt die Bibel was ganz, ganz Einfaches. Und zwar, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Muss ich mal vorstellen. Alle Engel Gottes anbetet ihn im Himmel. Der, der hier auf der Erde von den Menschen verachtet wurde, angespuckt wurde, der gelästert wurde im Himmel, betet ihn alle Engel an. Das kann man sich nicht vorstellen. Und die Heilige Schrift ist da so, dass es stufenweise offenbart, so wie Gott es uns auch zeigen wollte. Philipper 2, Abvers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, die Königsherrschaft Jesu wird durchbrechen. Aber wenn man das heute nicht sieht, heute hast du ja der Eindruck, jeder darf der Herr Jesus lästern, jeder kann tun, was er will. Aber wir dürfen das nicht vergessen. Das ist nur die Gnade Gottes, die das noch zulässt, dass die Menschen nicht sofort gestraft und vernichtet werden. Letztendlich ist Gott, ich sag's mal so, das muss man einfach so ehrlicherweise sagen, eifersüchtig. Der Vater im Himmel ist eifersüchtig, auch eifersüchtig wegen der Ehre und wegen dem, was er mit seinem Sohn tun will. Das heißt dann in Psalm 22, Vers 30, es werden essen und dann beten alle Großen der Erde, vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren, freiwillig oder unfreiwillig. Also die Königsherrschaft Jesu ist 100% an einem bestimmten Punkt aufgerichtet und die Menschen werden sich unterwerfen. Und die Stelle mit dem Stern, 4. Mose 24, 17, die möchten wir auch lesen. Und zwar, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Also prophetisch war es klar. Und diese Magier oder Sterndeuter, die haben diesen Stern gesehen. Und Gott hat sie hergeführt, letztendlich nach Bethlehem. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich sage, in den Stall. Weil das stimmt nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe das von Schneller, der die Verhältnisse von Israel ganz genau kennt. Er sagt, in Israel zu der Zeit war es so, dass die Familie ein Haus hatte. Und in diesem Haus waren die Menschen und das Vieh. Und die waren durch ein Geländer getrennt. Und dort war auch die Krippe, die Futterkrippe, und da haben sie den Herr Jesus reingelegt. Aber er sagt, es war jetzt nicht außergewöhnlich, dass wir jetzt sagen können, das war das Hauptzeichen der Armut. Er sagt, es war da üblich, es war einfach normal. Die haben da gewohnt. Und die haben beides benutzt. Und jetzt kommen wir zu Psalm 2,6. Das ist dieser Psalm, wo Gott die Königsherrschaft Jesu in einer besonderen Weise darstellt und auch verteidigt. Er sagt hier, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Und dann sagt er, das ist der, wo gesagt wird, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir müssen uns einfach an dem Punkt vielleicht revidieren von unserer Einstellung her. Gott selber, der Vater, sagt, das ist mein König. Und er sagt, das ist euer König, König der Heiligen. Er sagt, er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist der König der Transzendenz, der König des Himmels, der König nicht nur des bisschen Welt, was wir hier haben, sondern der König des gesamten Universums. Und hier haben wir jetzt einen zentralen Punkt, Epheser 1, 21. Paulus greift es ja auch auf diese Denkweise und er sagt hier, vom Jesus, ich lese schon ab 20, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und dann sagt er noch im Vers 22, dass er auch das Haupt der Gemeinde ist. Das heißt, der Wille Gottes ist völlige Unterwerfung unter den Sohn. Wenn wir das sehen, dann muss uns klar sein, wenn er der König der Könige ist und wenn er der Herr der Herren ist. Aber wenn er der König Israels ist, egal auf welcher Ebene, wenn er der König der anderen Welt ist, die wir nur jetzt im Herzen haben, oder weiß nur, müsst ihr ja froh sein, dass wir es im Herzen haben. Aber wenn er dieser geheimnisvolle König ist, den Gott selber eingesetzt hat, dann muss uns klar sein, der Wille Gottes ist völlige Unterwerfung. Und das ist das, was Matthäus-Evangelium dann auch zeigt. Und jetzt möchten wir ins Matthäus-Evangelium reingehen, ist ja unser Thema, und das Vers für Vers, wo es betroffen ist, einfach untersuchen. Und zwar, ein König hat in der Regel eine edle Herkunft. Und das Matthäusevangelium, weil es auch das Evangelium für Israel ist, beginnt mit dem Stammbaum des Königs. Ein König hat immer einen edler, hohen Stammbaum. Und hier hast du den Stammbaum des Königs, des Geschlechtsregister Jesu Christi. Sie sagt sofort, er ist der Sohn Davids, er ist der Sohn Abrahams, er ist der Sohn Isaaks und Jakobs. Und da hast du den Messias, ihre wunderbare Art und Weise, wie Gott ihn offenbart. Der König ist der Messias. Und er sagt, er ist der Sohn Abrahams. Abraham war der, der durch Glaube praktisch seinen Sohn zurückgehalten hat. Isaak, er wurde durch ein stellvertretendes Opfer gerettet, indem ein anderes Opfer gebracht wurde aus seiner Stadt, nämlich dieses Tier. Und Jakob ist der Sünder, der durch Glaube gerettet wurde. Das heißt, die Bibel zeigt hier ganz einfach, dass Gott durch Glaube über ein stellvertretendes Opfer den Sünder, und Jakob ist das Bild des Sünders, retten will. Und er ist der Sohn Davids, der Titel des Messias. Und alles, was kommt über David, über Salomo, ich habe das jetzt in der stillen Zeit gelesen, das zielt auf die Königsherrschaft Jesu hin. Das sind lauter Schattenbilder. Ihre gigantische Art und Weise. Und jetzt sehen wir hier etwas, also hier ist dieser gewaltige Stammbaum. Wenn jetzt jemand das liest, dann weiß er, das muss der König sein, weil so einen Stammbaum hat ein normaler nicht. Von einem normalen Mensch würde man nie so einen Stammbaum darstellen. Sondern der König hat nur so einen Stammbaum. Und das Zweite, das ist dann Kapitel 2, Vers 11, wir gehen jetzt einmal durch, was hier beschrieben ist. Sie fallen nieder, betet das Kind an, nämlich der König, und dann öffnet sie ihre Schatzkästchen und bringt ihre Gaben dar. Also dem König gebührt diese Anbetung, dem König der Könige, dem Herr der Herren. Und jetzt zeigen sie mit ihren Opfergaben, was sie ihm darbringen, zeigen sie praktisch die Herrschaft Jesu Christi als König auf. Sie bringen Gold dar. Gold ist das Metall des Königs. Gold ist das Metall Gottes. Wenn ihr Salomo seht, da sagt man sogar, das Silber war wie nix. Das Erz war wie der Boden, also der Dreck auf dem Boden. Ich sage es in meinen Worten. Aber Gold, da war alles Gold. Und das Wichtige ist, die ganze Stiftshütte besteht aus Gold. Und das Zentrum der Stiftshütte, der Sühnedeckel, das ist ja der Herr Jesus, besteht aus reinem Gold. Also indem sie hier jetzt zum Beispiel Gold bringen, zeigen sie, es ist das Metall des Königs. Er ist, in dem Fall, wenn er rein aus Gold ist, er ist König und er ist Gott. Nämlich der Sohn Gottes, der wesensgleich ist mit dem Vater im Himmel. Das Zweite, was sie da bringen, ist Weihrauch. Weihrauch, sagt die Bibel ja, auch in der Offenbarung, sind die Gebete der Heiligen. Weihrauch ist immer Anbetung. Also Gold ist das Metall des Königs. Weihrauch ist das Element des Priesters. Also er ist König, er ist Priester, so wie man singt in unserem Lied. Und das dritte, was er ist, Myrrhe. Und Myrrhe stand bei Israel für das Element des Propheten. Weil der Prophet durch die Bitterkeit gehen musste. Man darf nur Jeremia angucken. Jesaja, der ja so wunderschön schreibt, wurde bei lebendigem Leben in einen Baum eingespannt und dann zersägt. Also, du hast hier das, was wir singen in dem Lied. König, Priester, Prophet. Sie zeigen an, dieser König, den sie ersuchen, ist letztendlich anbetungswürdig. Er ist König, er ist Priester und er ist Prophet. Und damit hast du schon das ganze Amt des Messias hast auf einmal beieinander. Also man sieht es, wie Gott das in kleine Stückchen macht, dass er seinen Sohn offenbart. Aber immer unter dem Aspekt, er ist der König. Und jetzt ist natürlich so, was macht ein König? Ein König sagt klipp und klar, was seine Herrschaft bedeutet. Das heißt, er gibt eine Regierungserklärung ab. Und die Regierungserklärung des Königs der Könige und des Herrn der Herren ist Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Hier ist die Regierungserklärung. Hier ist das Programm. Wisst ihr, wenn du das anguckst, dann sagt er klipp und klar, glückselig, wenn ihr geistlich seid. Ich fasse mal zusammen. Dann sagt er, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist das Regierungsprogramm. Das heißt, der König will über mich persönlich so herrschen, dass ich Salz der Erde sein kann, der Zerfall aufhalte. Salz ist ja Jeder weiß das, wie man Fleisch pökelt und diese Dinge. Salz hält der Zerfall auf. Das heißt, wir Gläubige sollen der Zerfall aufhalten. Das ist unser Auftrag. Das gehört zum Regierungsprogramm des Königs. Er will über mich so herrschen, dass ich in der Lage bin, durch mein Verhalten, durch mein Leben, der Zerfall aufzuhalten, dass ich Salz bin. Und gleichzeitig sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ja, wer ist das Licht der Welt? Der Herr Jesus natürlich. Wenn der Jesus in meinem Herzen voller Raum hat, dann strahle ich es aus, was in mir ist, und dann bin ich ein Licht für diese Welt. Also man sieht hier, die Regierungserklärung geht eindeutig, und er sagt dann auch in der Regierungserklärung, es geht nicht ums mosaische Gesetz, er sagt nämlich, ich erfülle es. Das heißt, er erfüllt es vollständig, wir brauchen da nichts mehr tun. Und dann erklärt er die ganzen Elemente des Königs. Das heißt, was sind die Wesensmerkmale des Reiches Gottes? Wie herrscht man in diesem Reich? Was macht der König für eine Herrschaft und was erwartet er, dass seine Untertanen tun? Er sagt zum Beispiel, ihr sollt, wenn er redet, ja, ja, nein, nein sagen. Wisst ihr, was heißt? Ich habe einen Schock. Wir haben einen völligen Schock. Vielleicht haben die doch recht, die sagte, dass ich manchmal ihre heile Welt lebe. Ich sehe jetzt immer mehr, wie die Lüge in dieser Welt zum Normalzustand wird. Das würde mich nicht einmal so sehr schockieren, wenn das nur die Welt wäre. Aber ich sehe jetzt, wie die Lüge im Reich Gottes immer mehr um sich greift, auch bei Gläubigen. Und das ist ein ungeheures Problem. Die Regierungserklärung des Königs der Könige und des Herrn der Herren sagt, ja, ja, nein, nein. Also absolute Ehrlichkeit. Und das Nächste, was er sagt, er sagt hier, ich greife nur Teile raus, er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so wie es geschrieben steht. Er sagt, du sollst dem Bösen nicht widerstehen, sondern du sollst wirklich ihm Gutes tun, selbst deinem Feinde. Und er rundet es dann ab und sagt, du sollst vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Aber jetzt müssen wir hier aufpassen, die Bergpredigt ist das Grundsatzprogramm. Aber zum Beispiel durch der Paulus zeigt Gott uns in Apostelgeschichte 16, dass es auch mal eine Möglichkeit gibt, wo man die Wange nicht hinhalten muss. Nämlich um Lydia und die Leute in Philippi zu schützen. Und dann steht nämlich der Paulus auf und sagt nicht, schlag mich auf die rechte Wange, wenn du mich vorher auf die linke hast, oder schlag mich auf die andere, wenn du vorher die andere benutzt hast. Er sagt was völlig anders. Er sagt, ihr müsst mich hier mit Ehren aus dem Gefängnis führen. Wisst ihr warum? Nur um die andere zu schützen. Also man sieht hier, das ist differenziert. Und dann geht der Herr Jesus hin und zeigt, dass alles echt sein muss. Er sagt, wenn du etwas gibst, soll der Rechte nicht wissen, was die Linke tut. Wenn du betest, sollst du kein Heuchler sein, sondern du sollst im Zweifel in dein Kämmerlein gehen und so beten, dass Gott dein Herz sieht. Du sollst den Leuten von ganzem Herzen vergeben. Du sollst nach dem Reich Gottes trachten. Du sollst diese Dinge tun. Du sollst dir Schätze sammeln, nicht hier auf Erden, sondern im Himmel. Merkt ihr, die Regierungserklärung ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Menschen hier tun würden auf der Erde. Also der Mensch hat immer gerade die andere Idee. Aber wenn du ein Kind bist des lebendigen Gottes und damit hast du seinen König, nämlich der Herr der Herren, der Könige, der Herr Jesus, dann erwartet er auch, dass du gemäß seiner Regierungserklärung lebst. Und ich finde es natürlich der absolute Hammer, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde es schon gigantische Frechheit, dass es heute Kreise gibt, die sagen, die Bergpredigt gilt nicht für uns. Ja, Entschuldigung, wenn die nicht für uns gibt, ja, was gilt dann? Die sagen, das ist die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich. Dann muss ich sagen, nee, so billig kommt er nicht weg. Sondern die Regierungserklärung für uns ist Matthäus 5 bis 7. Das ist das, was der König will. Und das ist so einfach. Wisst ihr, man braucht ja gar nicht spitzfindig sein. In Matthäus 5, in Vers 1 heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie. Wisst ihr, das kann ein Kind verstehen. Das ist die Regierungserklärung für die Jünger. Das ist die Lehre für die Jünger. Er lehrt sie, er lehrt nicht Israel, er lehrt sie, die Jünger. Und da hast du die gewaltige Regierungserklärung, die dann immer stärker wird, die dann auch klipp und klar sagt, du sollst dich nicht sorgen, du sollst das Licht leuchten lassen, du kannst nicht zwei Herren dienen, er zeigt das alles. Und das ist ja klar, wenn er der Herr der Herren, der König ist, kannst du nicht einem anderen Herr dienen. Du kannst auch dir nicht dienen. Wissen Sie, es ist eigentlich absolut radikal, was hier der König will. Er zeigt der Regierungserklärung, die ist atemberaubend. Im Prinzip müsst du einmal eine Woche hingehen und Matthäus 5 bis 7 in aller Ruhe durchlesen und es vor deinem Auge bewegen, bin ich dem König untertan. Wissen Sie, wir sind schon so traditionell und alles gewöhnt. Aber eigentlich müsstest du dauernd kontrollieren, bin ich dem König untertan. Genau, dann sagt er, du sollst nicht richten. Aber natürlich sagt er im 1. Korintherbrief, manche Sachen musst du richten in der Gemeinde. Aber er sagt, pass auf, dass du sauber bist, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann sagt er, du musst einfach einfältig kommen und bitte, dann wird dir gegeben werden. Und dann erklärt er und sagt, du musst durch die enge Pforte eingehen. Jetzt bringt er schon die Erklärung, wie man ein wahrer Untertan des Königs wird, nämlich indem er durch die enge Pforte eingeht und gerettet wird durch Wiedergeburt. Also er bringt das hier schon alles und sagt klipp und klar, ob das echt ist oder nicht, das sieht man ganz einfach. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Er sagt an keiner Stelle, an keiner, an ihrem Reden werdet ihr sie erkennen, sondern ob du es wirklich tust. Ich habe jetzt wieder einen Fall von einer gigantischen Heuchelei im Reich Gottes überregional. Das ist jetzt rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob die wollte, dass rauskommt. Aber das Problem ist ganz einfach. Du kannst viel sagen. Da hat jemand gegen Dinge geschossen und geschrieben und getan. Hinterrum. Aber macht er voll hier letztendlich die Barriere weg. Und da ist dann Verbrüderung. Wisst ihr? Und der König sagt echt. Nicht was er sagt, sondern was er tut. Da siehst du etwas Ungeheures. Er sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann geht er weiter und sagt, das ist nämlich so, jeder, der meine Worte hört, was der König für einen Befehl gibt und sie dann tut, das heißt, der gehorsam ist. Und dann erklärt er, nur der ist, der auf der Felsen gebaut hat, die anderen haben nicht auf der Felsen gebaut. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist also die Regierungserklärung. Also der König hat letztendlich hier Anbetung, er hat eine Ankündigung. Wer natürlich auch dazu gehört zu der Ankündigung, das ist sein Herold. Und das ist Johannes der Täufer, der Herold, der ihn ankündigt. Also ein guter König hat auch einen Herold. Und dann gibt er eine Regierungserklärung ab. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt, den man einfach nicht übersehen darf. Er beweist, dass er der König ist. Und da kommt wieder das Entscheidende. Alles, was der Herr Jesus tut, ist 100% echt und alles ist so, dass man es nachprüfen kann und er belegt alles. Und er tut hier etwas Atemberaubendes in Matthäus 8, Vers 1 bis 4. Da kommt nämlich ein Aussätziger, fällt vor ihm nieder und spricht, Vers 2, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, und geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Das heißt, er beweist, dass er der König ist, dass er der Herr der Herren ist, er beweist, dass er der Messias ist, er beweist, dass er der Sohn Gottes ist, durch ein Wunder, das in Israel nicht mehr geschehen ist, seit der Fertigstellung der 5 Bücher Mose. Das heißt, es gab keine Reinigung von Aussatz. So wird es überliefert von den Juden. Die einzige Reinigung von Aussatz, die geschah im 2. Könige, ist Naaman. Aber Naaman war kein Jude, sondern Naaman war ein Heide. Aber jetzt kommt die Bombe. Wenn jetzt hier jemand auftritt, der einen Herold hat, der angekündigt wird, der in Bethlehem geboren wird, der alle Merkmale hat, ein Matthäus-Evangelium, und plötzlich wird ein Aussätziger rein, dann ist es klar, dann ist der Beweis erbracht, jetzt ist der König da, jetzt ist der Messias da, jetzt ist der Erlöser da, durch dieses messianische Wunder. Das zweite ist in Matthäus 12, 22, ich springe jetzt einmal vor, und zwar, da haben wir wieder so ein messianisches Wunder. Die Juden wussten, wenn der echte Messias kommt, wird er das tun. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Madrid, was? Sohn Davids ist der Titel des Messias. Sie seht jetzt, er tut ein weiteres messianisches Wunder. Das erste messianisches Wunder ist die Reinigung von Aussatz. Das zweite messianische Wunder ist, dass er einen blinden und stummen Besessenen vom Dämon befreit. Jetzt kommen wir zur Besonderheit des Judentums. Ihr seht es ja, Jesus macht es bei dem Mann, der mit der Legion besessen war. Er fragt ihn, wie ist dein Name? Und scheinbar haben die jüdischen Exorzisten immer gefragt, wie ist der Name vom Dämon? Wenn du jetzt aber jemand hast, der besessen ist und gleichzeitig taubstumm, also der nicht reden kann, dann kann er dir nicht sagen, wie sein Name ist. Und damit konnte sie ihn nicht austreiben. Und jetzt kommt plötzlich eine Person, die treibt den Dämon aus, obwohl er nicht nach dem Namen fragen kann. Und das haben die gewusst, wenn der Messias kommt, wird er von Aussatz reinigen. Er wird auch einen, der stumm ist, von den Dämonen befreien. Und der tut's wieder. Das zweite messianische Zeichen. Und das dritte messianische Zeichen, das ist auch so gewaltig, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und zwar, ein Blindgeborener war etwas, das war furchtbar. In Matthäus 21, 14 heißt, dass er die Blinde geheilt hat, aber in Johannes 9, Vers 1 ist ein Blindgeborener. Und jetzt muss man das einfach nüchtern sachlich sehen. Die haben gewusst, dass ein Blindgeborener keinerlei Chance hatte. Drum fragen sie auch, wer hat gesündigt? Der oder seine Eltern? Weil er war ja hier in der Falle. Und dann sagt der Jesus in Johannes 9, Vers 3, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Das heißt, er wollte zeigen, dass er der Messias ist. Und dann sagt er nicht nur, dass er das Licht der Welt ist, sondern er tut das messianische Wunder und macht diesen Blindgeborenen heil. Das heißt, er sieht wieder. Und damit hat der Herr Jesus jetzt etwas getan, beginnend mit Matthäus 8. Er hat die drei klassischen messianischen Zeichen getan. Und dass das so ist, das sieht man ganz einfach. Wenn er solche Wunder tut, ihr werdet ja in die Evangelien immer wieder draufstoßen, dann ist die Umgebung außer Rand und Band. Dann schreit sie zum Beispiel, ist dieser nicht der Sohn Davids? Dann sagen sie, solange es Israel gibt, ist sowas nie geschehen. Sie zeigen es immer an, du siehst immer die Reaktion, ob es ein messianisches Wunder ist oder nicht. Und der Jesus tut das ganz einfach. Jetzt müssen wir eigentlich sagen, jetzt müsste ihm Israel zu Füßen liegen. Müsste ihn als Herr der Herren, als König der Könige annehmen. Aber jetzt passiert was Furchtbares. In Matthäus 12. Und es ist eine Ablehnung, die atemberaubend ist. In Vers 14 zum Beispiel heißt es, dass die Pharisäer ihn umbringen wollten. Jetzt haben wir es immer wieder genau wie dort, wo Jerusalem erschrocken ist. Sie wollen ihn nicht. Wisst ihr, müsst ihr euch mal vorstellen, die wartet seit Jahrhunderten auf den Messias. Jetzt kommt der Messias und tut sogar die messianische Wunder. Das heißt, das Spezielle waren die drei Dinge. Und sie müssten jetzt eigentlich kapitulieren, ihm zu Füßen liegen. Zum Beispiel in Matthäus 12, 22, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Das, was man vorher gelesen hat. Und jetzt schreit das Volk, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Und jetzt passiert etwas. Und da braucht er keine Angst haben. Die Sünde könnt ihr nicht begehen. Jetzt begeht Israel die Sünde wie den Heiligen Geist, und zwar die Pharisäer. Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Sie sagen also, die messianischen Zeichen Jesu sind nicht von Gott gewirkt, sondern sind Fälschungen des Teufels. Jetzt sagt der Jesus, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Und jetzt sagt er was ganz Entscheidendes, Vers 28. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dann sagt er, jede Lästerung wird euch vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht, nämlich das war sie. Die Bibel erklärt sich in der Regel immer selber. Er sagt hier klipp und klar, das war die Lästerung gegen Geist. Und indem er erklärt und sagt, die wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. Und dann sagt er wieder, an der Frucht werdet ihr sie erkennen. Und die Pharisäer wollten Jesus nicht als König. Und das ist einfach ein Zentralpunkt. Und da in Matthäus 12 geschieht die Sünde wie der Heilige Geist. Das ist ungeheuer schrecklich. Und jetzt haben ja die Pharisäer ein Lieblingsthema gehabt, der Sabbat. Und jetzt sagt da Jesus was. Und zwar, das muss uns jetzt einfach klar werden. In Matthäus 12, Vers 8 sagt er, denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Er zeigt hier, er ist größer als die Sabbatforderung des Alten Testamentes und was er jetzt schon andeutet, dass für sein neutestamentliches Volk der Sabbat keine Rolle mehr spielt. Die wird nämlich in den Lehrbriefen nicht mehr angeordnet. Von daher ist der Sabbat für uns kein Thema. Aber er geht jetzt noch viel tiefer. Er sagt im Vers 6 vorher, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Müsst ihr euch vorstellen, Israel, das so stolz war auf den Tempel. Und jetzt sagt plötzlich der Jesus letztendlich vor sich, dass er größer ist als der Tempel. Das war eigentlich schon eine ganz klare Erweisung, weil die Stiftshütte ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, Jeremia 3, Vers 16, verschwunden. Gott hat sie verschwinden lassen. Und da sagt Lipp und Glas, wird keine Stiftshütte mehr aufgerichtet. Man sagt ja, dass Salomo mit der Königin von Saba letztendlich ein Kind hatte und dass diese Königin von Saba ein Modell der Stiftshütte mitgenommen hat. Und es ist heute so, dass die Leute in Äthiopien heute noch einen geheimen Raum haben, wo es niemand rein darf und dort soll das Muster der Originalstifthütte stehen. Aber hier war es relativ einfach. In dem Tempel in Jerusalem, das wissen die wenigsten, wer Flavius Josephus gelesen hat, weiß es, in dem Tempel in Jerusalem war keine Bundeslade. Tempel ist ja das Steinmodell der Stiftshütte. Aber dort war keine Bundeslade. Dort war auch kein Sühnedeckel. Also konnte auch kein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt werden, also gab es keine Erlösung. Und drum sagt die Bibel, der, wo jetzt kommt, das ist nämlich der wahre Sühnedeckel, das ist der wahre Erlöser, das ist der, der das Blut sprengen wird und der ist größer wie der Tempel. Er sagt ihnen provozierende Dinge. Und man muss das einfach sehen, er offenbart sich immer mehr. Ein Jude musste begreifen, dass das der Messias ist, dass der König der Könige und der Herr der Herren ist. Sie haben das nicht begriffen. Und er sagt dann in Matthäus 12, 41, siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Der König ist mehr als ein Prophet, der ist nämlich der Prophet. Im Alten Testament steht, ein Prophet, gleich wie mir, wird Gott senden. Das heißt, da siehst du, er ist der Herr, der Herr und der König und der König. Und dann in Vers 42 heißt er, siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Er ist nämlich auch der absolute König. Und dann ab Vers 38 kommt da etwas Interessantes. Er weist die Zeichenforderung der Juden völlig zurück und er bietet Israel auch die Befreiung an. Er zeigt, wie er nämlich die Dämonen, die Finsternismächte austreiben wird und dann sagt er klipp und klar, wenn ihr euch nicht dem König unterwerft, und das ist auch für uns ein warnendes Beispiel, dann sagt er, dann kommt das Böse, nämlich diese ausgetriebenen Geister, siebenfach zurück. Und so wird es, jetzt sagt er was Interessantes, mit diesem bösen Geschlecht geschehen, das die Sünde wie den Heiligen Geist begeht, das der Könige ablehnt, obwohl er körperlich in ihrer Mitte ist und sagt, dann kommt siebenfältig zurück und wird schlimmer mit euch sein wie vorher. Jetzt kommt etwas, das ist ein Zeichen. Er handelt ja auch zeichenmäßig. In Matthäus 13 geht der König hin. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus. Er geht aus dem Haus Israel hinaus und setzte sich an den See. Da steht wörtlich ans Meer, nämlich der See Genezareth wird das Galiläische Meer genannt. Und damit hast du bildhaft, dass der Herr Jesus Israel verworfen wird, nämlich bis die Vollzahl der Heide beieinander ist, und wird sich ans Meer setzen, als Völkermeer, und wird das Heil zu den Heiden kommen lassen. Weißt du, du hast hier durch den König in seinem Handeln schon seine gesamte Herrschaft dargestellt, dass er sich ein Volk aus den Heiden nehmen wird. Das siehst du alles, da ist schon alles vollkommen prophetisch dargestellt. Und in Kapitel 13, Vers 2 ist wieder was Interessantes. Er steigt ins Schiff und dann setzt er sich. Er setzt sich das Volk ist im Ufer. Das heißt, er zeigt an, dass er etwas tun wird, wo er sich setzt, dass mir das alles vollbracht ist. Das zeigt er hier körperlich an durch sein Verhalten. Und dann redet er in Gleichnissen, in Kapitel 13. Und jetzt zeigt er etwas, er zeigt etwas. Er zeigt, dass die Zeit des Schauens vorübergehen wird. Und er zeigt, dass dann etwas geschehen wird, das mit dem Glauben zu tun hat. Und er zeigt dann auch zum Beispiel an dem Beispiel vom vierfachen Ackerfeld, wie gesät werden wird. Er zeigt also hier als König die gesamten Regeln auf. Ich sage es jetzt einmal so, wenn Matthäus 5 bis 7 die Regierungserklärung des Königs ist, dann ist das, was wir hier jetzt alles lesen, die Durchführungsverordnung. Er sagt zum Beispiel, du wirst säen und jetzt musst du aufpassen, dass nicht die Vögel, die Dämonen kommen und das Gesäte rauben. Er sagt, wenn der Herzensboden nicht bereitet ist, dann werden dir der Teufel und seine Dämonen alles stehlen. Du wirst gar nicht durchbrechen können. Es wird hier alles geschehen, was negativ ist, außer dein Herz ist bereitet. Und er sagt dann, dieses Reich der Himmel ist ein Geheimnis. Da sagte Vers 23 von Kapitel 13, auf das gute Erdreich gesät ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Der eine trägt hundertfältig, der andere 60-fältig, der dritte 30-fältig. Also er zeigt jetzt schon, dass das entscheidende Mittel des Königs, der König und des Herrn der Herren, das Wort Gottes sein wird. Ich nehme jetzt nur Teile raus. Hier der König offenbart sich so absolut deutlich in seine Erklärungen, in seine Erweisungen, dass du eigentlich gar kein Zweifel hast, was mit dem Reich Gottes passiert. Und du wirst hier im Matthäus-Evangelium, wir werden die gesamte Erlösung finden. Teilweise in der Bildersprache, es wird alles angezeigt. Und in Matthäus 24 zeigt er jetzt etwas über Endzeit. Das ist ja etwas Ungeheures. Er sagt hier, Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Er geht vom Haus hinweg, er geht vom Tempel hinweg und zeigt damit an, dass etwas anderes kommt. Er geht nämlich ins Völkermeer. Und dann im Johannesevangelium sagt er, ich bin der neue Tempel, den ich in 3 Tagen nämlich durch seine Auferstehung auferbauen wird. Und jetzt heißt es, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Wisst ihr, das ist symptomatisch für den Mensch. Der Herr Jesus geht weg vom Tempel und die Jünger zeigen ihm den Tempel. So ist der Mensch. Immer der eigene Kopf. Aber der Herr Jesus geht weg. Jetzt sagt er ihnen etwas. Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. 70 nach Christus. Durch Titus. Jetzt kann man natürlich sagen, die endgültige Totalzerstörung geschieht 132 nach Christus durch den Bar Kochba-Aufstand. Da ist in Jerusalem endgültige römische Stadt. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen. Jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Sage uns, wann wird dies geschehen? Die Zerstörung des Tempels. Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Der Wiederkunft Jesu. Und das Ende der Weltzeit. Das ist jetzt teilweise bei den Ausleger unterschiedlich. Ist das Ende der Weltzeit die Wiederkunft oder das Ende vom tausendjährigen Reich? Eigentlich das Ende vom tausendjährigen Reich. Das heißt, in diesem Text Matthäus 24, wo sich der König offenbart, zeigt er praktisch, das muss ich vorstellen, jetzt muss man aufpassen mit der Prophetie, man kann nicht nur so rauslesen. Hier drinnen in dem Text ist die Zerstörung 70 nach Christus. Die ist eigentlich leicht zu finden. Und zwar, das muss man einfach nüchtern sehen, dort wo Israel genannt ist, wo er sagt, wer hier ist, fliehe. Die, wo geflohen sind, sind damals nicht umgekommen in Jerusalem. Dann siehst du die Wiederkunft, der sagt, wie der Blitz vom Himmel wird sie geschehen. Und du siehst das Ende vom tausendjährigen Reich, wenn er alle seine Leute sammelt. Das heißt, der König zeigt schon das gesamte Programm auch bis zum Ende an. Dann in Kapitel 25 geht der König hin als die letzte Instanz, als die letzte Intelligenz und offenbart seine Geheimnisse. Er redet über das Reich Gottes, über sein Reich, das ja über diese 5 Erscheinungsformen bis in den Himmel hineinreicht, er zeigt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Also der König zeigt, jetzt denkt einmal an Esther, denkt einmal an den König, denkt an 2. Korinther 11. Es ist immer so, der König sucht eine Braut. Der König will eine Jungfrau als Frau, als Braut und er führt sie ihm zu. Und jetzt sagt er hier, es werden 10 Jungfrauen sein. Warum 10? Weil 5 die Zahl der Gnade ist. Und wenn 5 zweimal genannt wird, dann ist Gnade und Verantwortung. Das zweite Mal 5 ist Verantwortung. Darum sind es 10. Und darum hast du auch 5 Kluge und 5 Törichte. Die Verantwortung bewirkt nämlich, dass 5 klug sind und 5 töricht. Und jetzt geht er ganz einfach hin und zeigt die Regeln, die innerste Regel des Reiches Gottes. Das heißt, ich sage es jetzt mal vorsichtig, es wäre wie wenn er uns sein geheimer Thronsaal öffnen würde, die Tür, und sagt, guck mal, so geht's in meinem Reich zu. Das ist ja etwas, wo der Normalsterbliche beim König nie hinkommt. Du liest ja über die Könige höchstens in der Klatschpresse. Und da gibt's ja genügend davon. Aber kaum jemand ist je berechtigt gewesen, hinter die Tür des Königs zu sehen. Jetzt geht der König hin in Matthäus 25 und öffnet das Geheimnis. Er öffnet die Tür und zeigt die Geheimnisse seines Reiches. Und dann kommt etwas ganz Gewaltiges. Er zeigt in Matthäus 26, kann man sich leicht merken, er zeigt das Totale seiner Königsherrschaft. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Er zeigt jetzt plötzlich etwas, das ist ungeheuer. Wisst ihr, wenn ein König einen Vertrag ratifiziert, er ist ja höchste Autorität, dann hast du eine amtliche Sache, die unantastbar ist. Und er sagt jetzt, ich werde einen Bund schaffen für euch, für mein Volk. Wir sind das neutestamentliche Gottesvolk, Israels alttestamentliche. Ich werde einen Bund für euch schaffen in meinem Blut. Das heißt, er sagt, er gibt einen absolut vor ihm ratifizierter als gültig gemachter Vertrag, der ist gültig gemacht worden durch den Tod, die Auferstehung Jesu. Er gibt einen Vertrag, wo letztendlich das Entscheidende darin besteht, dass das Blut vergossen wird. Und jetzt fordert er uns auf und sagt, trinkt alle daraus. Er sagt, das ist das Wesentliche, dass ihr das Blut erlebt. Leute, wie der König hier bis in die innersten Geheimnisse seines Reiches hineingeht. Am Anfang denkst du noch, ja, das ist jetzt nur ein bisschen vorgeschattet, aber es ist eine Offenbarung der tiefsten Geheimnisse. Und dann passiert Matthäus 27, Vers 51. Als der Jesus schreit und stirbt und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und wenn du jetzt Hebräer 10, 19 liest, dann verstehst du das erst. Da sieht man, dass die Bibel sich immer durch sich selber auslegt. Und in Matthäus hat er alles das angekündigt, als der König der Könige, der Herr der Herren. Er hat das alles vorab seinem Volk offenbaren wollen. Und dann heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch. Und jetzt sagt die Bibel was Ungehörs. Als er am Kreuz vor Golgatha war und sein Körper zerrissen wurde, war das in Wirklichkeit hinter den Kulissen des Zerreißen des Vorhangs. Und dann hat er sein Blut im innersten Heiligtum im Himmel auf den Sühnedeckel gesprengt. Und er sagt jetzt klipp und klar, hier zeigt er an, dass er es tun wird. Und dann, in Kapitel 28, Abs 6, heißt er, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Da hat die Bibel das ganze Programm. Sie sagt, dieser König ist der wirkliche Erlöser. Er stirbt zwar, aber steht auf. Er ist von Gott her das Totale, was er uns geben wollte. Und jetzt ist ja so, ein König hat Macht. Jetzt geht der Herr Jesus hin, am Schluss von dem Matthäus-Evangelium, vom Evangelium des Königs. Darum habe ich jetzt auch die ganze Stelle gezeigt. In Matthäus 28, 18 sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also er sagt, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wisst ihr, was heißt? Er hat auch jetzt alle Macht. Das heißt, der Jesus lässt das, was hier jetzt geschieht, zu. Er könnte dem Teufel sofort verbieten, diese Dinge zu tun. Er lässt es ihm aber zu, weil alles noch im Plan Gottes ausreifen muss. Das Reich des Bösen muss ausreifen und dann wird das Reich der Herrlichkeit. Das steht im Daniel 2, Daniel 7. Dieser Stein, dieser Fels, der Jesus, der sich losreißt, wird das alles zertrümmern. Aber er sagt klipp und klar am Schluss, das Reich, das er hat, ist so, dass es sowohl in der himmlischen Welt als auch in der irdischen Welt so wirkt, dass er alle Macht hat. Alle. Jetzt siehst du den König am Schluss, wo man denkt, ja, jetzt ist er gestorben, er ist schon verstanden. Und jetzt sagt er, ich habe aber alle Macht. Und jetzt geht er hin zu den Jüngern und sagt, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, evangelisiert sie, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Er sagt klipp und klar, geht hin, evangelisiert, tauft und lehrt. Das ist der große Auftrag der Gemeinde Jesu. Also er sagt, das ist jetzt das Siegel. Das ist jetzt das Schlussprogramm des Königs. Und dann sagt er etwas und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wisst ihr, damit sagt er, mit seiner Auferstehung und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und 2. Korinther 3, 17 und 18 sagt der Herr ist der Geist, ist er jetzt allgegenwärtig. Er ist bei jedem Gläubiger allgegenwärtig in seinem Herzen. Wisst ihr, er kann heute im Herzen eines Märtyrers sein in Nordkorea. Er kann heute im Herzen eines Gläubigen sein, dem es vollkommen gut geht in Amerika. Er kann heute im Herzen von uns Gläubigen sein, die den Endzeitkampf des verderbten antichristlichen Reiches in Europa jetzt erleben. Das heißt, er ist allgegenwärtig. Er sagt, egal wo du bist, und wenn du im Gefängnis bist, wenn du irgendwo anders bist, spielt überhaupt keine Rolle. Der König ist da. Wieso? Das ist halt auch passiert in der Verfolgung. Da haben sie in Russland, haben sie die aus dem Kriegsgefangenenlager in Sibirien, haben sie die Gläubiger rausgepeitscht und rausgejagt, haben sie fortgejagt und haben sie die Bluthunde auf sie gehetzt. Die haben nur zu Gott gebetet und haben wahrscheinlich den Namen Jesus angerufen. Wie sie es gemacht haben, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber sie haben zu Gott geschrien und da ist was passiert. Die Bluthunde sind auf sie zugestürzt, einen Meter vor ihnen, haben sich niedergelegt, haben gewinselt, haben nichts mehr gemacht. Warum? Weil der Könige da war. Wissen, das ist das Entscheidende. Jetzt kommen wir zu diesem alten Ansatz des Reiches Gottes. Wenn ich beginne, auch das, was in Matthäus hier wunderbar in Bildern uns dargestellt wird, wenn ich alles glaube, was die Bibel sagt, dass er mir König ist, dass er mir Priester ist, dass er mir Prophet ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er alle Macht hat und ich beginne im Glauben, das für mich anzunehmen, dann wird es geschehen. Aber es spielt immer eine ganz große Rolle, ob man als Untertan wirklich glaubt, dass alles, was der König sagt, richtig ist, dass ich alles tun muss, was er sagt, dass ich seine Regierungserklärung, dass ich seine Erklärungen alle akzeptiere. Also jetzt kommt mein großes Problem, wenn mir der Matthäus ansieht. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt tiefer Erkenntnis bekommen, sondern der entscheidende Punkt ist, dass wenn wir den Matthäus studieren, dass wir beginnen, an jedem Punkt das zu tun, was der König will, dass wir diese Dinge, auch wenn wir in die Bergpredigt kommen, absolut ernst nehmen und wir unterwerfen uns ihm im Gehorsam. Denn König erwartet immer Gehorsam. König erwartet nicht Geschwätz. Wisst ihr, was nützt es, wenn ich sage, Gläubiger ist immer der beste Untertan der Obrigkeit. Habe ich schon oft predigt. Und da bin ich halt da, wo 50 war, 90 gefahren. Und hat es blitzt. Und dann hat der Herr der Herren und der Könige hat einmal ernst gemacht. Und dann bin ich einen Monat gelaufen, das muss man auch mal sagen. Wisst ihr, und dann hast du dich geschämt. Und dann hat er dir gezeigt, dass das, was der Könige will, nämlich der Gehorsam, auch schon der Obrigkeit hier gegenüber, dass es ernst ist. Wisst ihr, und zum Glück blitzt bei uns nicht immer, wenn wir ungehorsam sind im Geistlichen. Ich habe den Verdacht, dass dann sehr viel Blitzlicht da wäre. Wisst ihr, wir müssen einfach hingehen und uns ihm unterwerfen. Und das ist mir jetzt ganz wichtig bei Matthäus. Wir werden herrliche Bilder sehen. Aber um das geht's mir nicht. Das ist wie ein Sahnehäubchen. Aber das Sahnehäubchen soll uns erfreuen. Aber der Hintergrund hinter Matthäus-Evangelium ist das Evangelium des Königs. Die Regierungserklärung. Die Durchführungsverordnung. Die Geheimnisse des Reiches Gottes. Die Darstellung des Bundes. Und die Forderung, gehorsam zu sein. Das heißt, wir müssen, wenn wir das ehrlich machen und wenn das die Wirkung haben soll, die Gott will, müssen wir beginnen, bei allen diesen Dingen umzusetzen, was heißt das jetzt praktisch? Und das möchten wir auch tun, wenn die Punkte kommen, um dann selber zu entscheiden, bin ich jetzt bereit, gehorsam zu sein oder nicht? Jetzt sage ich es einmal ungeschützt, pack mir die eigene Nase. Wisst ihr, du kannst bei einem echten König, einem Altertum, der letzte Macht hatte, denk dir mal an Nebukadnezar, diese Gewaltherrschaft, da konntest du dir nicht überlegen, ob du gehorsam sein willst. Da war es klar, du musst gehorsam sein. Und so ist biblisch auch klar, wir müssen gehorsam sein, uns ihm unterwerfen. Wenn man das so sieht, dann werden wir nicht das machen, was hier Herodes und die Juden gemacht haben. Dann erschrickst du nicht. Dann wirst du auch nie sagen, ich will nicht, dass dieser über mich herrscht. Sondern wirst du was ganz anderes sagen. Wenn man dir sagt, jetzt kommt der Erlöser. Wisst ihr, man hat das schöne Lied gesungen, geh nicht vorbei. Ja, was ist, wenn er nicht vorbeigeht? Habt ihr es euch überlegt? Wenn er tatsächlich in der Versammlung vor dir stehen bleibt und plötzlich zu deinem Herzen redet und sagt, du das oder jenes, was ist dann? Wisst ihr, es ist einfach zu singen, gehe nicht vorbei. Ist aber ganz anderes Kaliber, wenn ich ihm begegne und er redet zu mir und dann muss ich reagieren. Ist was ganz anderes. Wisst ihr, dann kommen wir von der Theorie zu der Praxis. Und das soll das Ziel sein bei dem Matthäus-Evangelium, dass wir von der Theorie wegkommen hin zu der Praxis. Und einfach begreifet, was will der König? Wir werden die ganze Zeit im Matthäus-Evangelium immer etwas über uns haben, der König redet. Das ist kein Evangelium von was anderes wie von der Königsherrschaft. Das muss uns klar sein. Es geht um nichts anderes wie um die Königsherrschaft. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an. Du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige. Und wir bekennen, dass wir dir oft genug nicht gehorsam waren, aber ich bete dich an, dass du auch als König verordnet hast, dass das Mittel, um treue Untertanen zu sein, immer wieder diese Tatsache ist, dass dein kostbares und teures Blut uns reinigt von aller Sünde. Dass wir immer wieder aufstehen können als Untertanen und dir, dem König, Huldigung darbringen, dich anbeten und dir neu gehorsam sei, weil dein Blut unsere Lebensseite so auslöscht, wie wenn wir nie ungehorsam gewesen wären. Ich möchte dich wirklich ehren, uns dir unterwerfen und wir möchten sagen, Herr Jesus, sei du unser König. Wir wollen, dass du über uns herrschst. Wir wollen uns freuen, dass du durch unsere Reihe gehst. Wir wollen uns freuen, dass du uns begegnest und du möchtest einfach uns dieses kostbare und teure Wort so aufschließen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Nicht wegen uns, sondern dass du, der König, der über allen König ist, verherrlicht wirst. Und dafür danke ich dir. Weil du wiederum der Vater verherrlichen wirst. Und dann wird es geschehen, was im Himmel geschieht. Dass der Vater im Himmel und das Lamm Gottes angebetet wird. Amen.